Vielleicht geht es dir ja genauso und du kennst diese tiefe Sehnsucht nach Sinn, die immer wieder aufflackert, dieses Sinnflimmern. Oft braucht es nur einen äußeren Impuls, einen Funken. Vielleicht ja eine Geschichte, die uns Mut macht, damit wir uns auch trauen, unseren eigenen Weg zu gehen und bei uns selbst anzukommen. Ich bin auf der Suche nach diesen Erfolgsgeschichten. Erfolg, der sich in Lebenserfolg misst, persönlicher Erfolg, Zufriedenheitserfolg, angekommen sein bei sich selbst, Berufung statt Beruf, Lebensfreude und Leidenschaft, Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht ein Feuer zu werden. Folgt mir und lasst euch auf spannende Geschichten ein. Jede Geschichte sprüht Funken voller Leidenschaft und Inspiration. Finde den Funken, der dich anzündet. Und dann trau dich, deinen Weg zu gehen. Ich spreche heute mit Marcel Döbert. Marcel erzählt uns seinen Weg vom Wirtschaftsingenieur zum kreativen Unternehmer und wie er sich sein ganz persönliches Berufsbild Stück für Stück selbst erschaffen hat. Ausgangspunkt war der frühe Wunsch nach Selbstständigkeit und die Erkenntnis, dass er Prozessoptimierungen liebt. Analysieren, kontinuierliches Verbessern und Vereinfachen sind seine Leidenschaft. Marcel konnte seine Fähigkeiten im Lean-Management in ersten Berufsjahren in der Baubranche und bei der Deutschen Bahn vertiefen. Dazu eignete er sich Kenntnisse im Marketing, Webdesign und der Suchmaschinenoptimierung an. Fasziniert von KI hat er sich dieses Feld als weiteren Baustein erschlossen. Marcel schätzt als wissbegieriger Autodidakt und kreativer Visionär die vielfältigen Möglichkeiten und Freiheiten der Arbeitswelt. Mit dem Eventportal eventbooking24.com hat er sich das Ziel der Selbstständigkeit erfüllt und begleitet zudem Kunden in der Marketingberatung auf ihrem Weg zum professionellen Auftritt. Dabei verbindet er strukturiertes Denken, digitale Sichtbarkeit und kreative Gestaltung. Marcel zeigt, wie man sich ein Berufsleben erschaffen kann, das nicht aus der Schublade kommt, sondern aus der eigenen Neugier, dem Mut zur Veränderung und dem Drang, etwas Eigenes zu erschaffen. Hallo lieber Marcel, ich freue mich, dass du heute da bist und die Zeit hast. Du wirst uns heute erzählen, was so dein ganz persönlicher beruflicher Weg ist und so dein eigenes Berufsbild, was du dir kreiert hast. Denn du sagst so selbst, eine Berufsbezeichnung habe ich so gar nicht. Ich habe mir da selbst was zusammengebastelt. Und den Weg dahin und was du genau machst, das erzählst du uns heute. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Freue mich auf das Gespräch.
Ja, sehr schön. Was ich von dir mittlerweile weiß, ist, du hast Wirtschaftsingenieur studiert. Und wie ja vielleicht viele wissen, ist das ein Berufsbild, mit dem man sehr breit aufgestellt ist und sehr viel machen kann. Wie waren denn da so deine ersten Stationen? Und also ich weiß zum Beispiel auch, dass du sagtest, du wolltest unbedingt selbstständig werden, aber das macht man ja nicht sofort. Also was war so dein First Step nach dem Studium?
Also während des Studiums erstmal ganz klassisch, man irgendwie studiert, Bachelor gemacht und auch den Master gemacht, hatte aber damals zum Glück mich schon dafür entschieden, das Ganze dual zu studieren, was extremst von Vorteil war, weil ich bin nicht so der hundertprozentige Theoretiker, sondern setze Dinge sehr, sehr gerne pragmatisch um. Von daher durfte ich damals auch schon in ganz, ganz jungen Jahren im Bereich Lean-Management tätig sein, hat damals einen ziemlich guten Chef gehabt, der mich da auch ein bisschen gepusht hat. Von daher, ja, gingen meine ersten Schritte in Richtung Lean-Management. Das hat mich auch die Jahre danach noch begleitet mich bis heute. Hab jetzt letztens erst wieder einen Podcast gehört von einem Kollegen, mehr oder weniger Kollege, der aus dem Lean-Management kam, damals bei Porsche Consulting gearbeitet hat, jetzt mittlerweile was ganz anderes macht, ebenfalls Geschäftsführer ist. Und dieses Thema Lean-Management, wenn man das einmal für sich so ein bisschen inhaliert hat, dann färbt es auf das Privatleben, auf Prozesse jeglicher Art und Co. ab. Von daher bin ich froh über diese Erfahrung. Hab dann auch die ersten Jahre im Bereich Lean Management verbracht. Und aber die Idee, sich selbstständig zu machen, die ist tatsächlich ganz, ganz früh geboren. ohne konkrete Vorstellung, was das mal sein möge, aber die Idee und den Traum der Selbstständigkeit des eigenen Unternehmens, den gibt's schon relativ lange.
Und du hast auch mal gesagt, weil du jetzt sagst Prozesse und Prozessoptimierung, du bist so ein Prozess-Nerd. Also das war auch dann schon vielleicht so der erste große Baustein, den du so für dich haben wolltest, dass du unbedingt ja was vorantreiben und optimieren willst und so den idealen Weg für irgendeine Lösung finden willst.
Also damals wurde ich so ein bisschen reingeworfen. Man hat dann die verschiedenen Stationen im Unternehmen so ein bisschen durchlaufen. Und bei den Maschinenbauunternehmen, damals klassischer Mittelständler, wurde ich dann eigentlich so ein bisschen in das Thema reingeworfen, fand es von vornherein aber auch interessant, bisschen Theorie eingelesen, aber dann sehr, sehr schnell in die Praxis reingekommen. Und das ganze prozessuale Thema begleitet mich dann tatsächlich bis heute, auch unser Unternehmen, eventbooking24.com, unser Portal, habe ich versucht von vornherein prozessual so aufzusetzen, dass es sauber läuft, dass die ganzen technischen Prozesse, aber auch Personalprozesse gut laufen, gut funktionieren und dass der bürokratische Aufwand einfach maximal gering ist, sofern einem das halt im eigenen Unternehmen möglich ist.
Das heißt, du bist ja erstmal klassisch nach dem Studium dann bei anderen Unternehmen eingestiegen und jetzt hast du schon gesagt, dann gab es dann doch irgendwann die Gründung eines eigenen Unternehmens und du bist ja dann aber erstmal mit einem Kompagnon zusammengegangen und bist sozusagen zweigleisig gefahren. Ne? Da war wahrscheinlich auch der gewisse Sicherheitsaspekt, doch noch bei einem Unternehmen angestellt zu sein, aber die Selbstständigkeit parallel schon mal auszuprobieren. Das ist wahrscheinlich ja aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus so entstanden, vermute ich.
Also tatsächlich waren die ersten Schritte in so eine parallele Selbstständigkeit schon während des Studiums. Auch damals hatten wir eine Portalidee gehabt mit einem Studienkollegen und mit einem Kumpel hier aus der Region. Es war eine Trainervermittlungsplattform. Das heißt, auch damals war der Plattformgedanke oder der Portalgedanke schon irgendwie da, auch die Idee der Selbstständigkeit da. Das waren dann so die ersten Schritte, wo man auch sich mal außerhalb seines eigentlichen Einzugsgebiets mit Prozessoptimierung, Maschinenbau, Lean-Management, sich mal mit Marketing und Co. auseinandergesetzt hat. Und dann Anfang 2018 habe ich mit einem Kumpel damals zusammen, damals noch partybooking24.com, gegründet und ja, bin dann die ersten Schritte ziemlich stark parallel gelaufen. Irgendwann ist dann auch der Fußball hinten angestellt worden, weil man gesagt hat, bevor man ins Training rennt, dann befasst man sich lieber mit seinem eigenen Unternehmen. Da wurde 25 Jahre Fußball die Schuhe an den Nagel gehängt und sich eher mit dem eigenen Unternehmen auseinandergesetzt. Und ja, so ist es, hat es angefangen zu wachsen, bis dann Ende 2019 ich alleine beziehungsweise mein Partner gesagt hatte, er möchte das nicht mehr weitermachen. Hab dann sehr, sehr schnell einen weiteren Kollegen kennenlernen dürfen, den Flo, mit dem ich das heute immer noch mache. Und dann ging es mit eventbooking24.com so richtig los. Und damals noch angestellt bei der Deutschen Bahn. Alles stark parallel gelaufen. Aber klar, das monatliche Einkommen, was dann bei der Bahn reinkommt, auch in dem Bereich Lean Management unterwegs gewesen, operative Prozesse zu optimieren. Auch das hat mich nochmal weitergebracht. Vor allem, weil es so ein paar Dinge gab, wo ich sage, das will ich fürs eigene Unternehmen ein bisschen anders handhaben. Das hat gut parallel funktioniert. Und natürlich gab es dann aber irgendwann den Moment, wo es einfach zu viel wurde.
Warte, ist es so ein Tipp von dir, wenn du sagst, wenn jemand sich nicht so richtig traut, von heute auf morgen alles hinter sich zu lassen, die Zelte abzubrechen, einen neuen Weg zu gehen, dass du sagst, hey, das ist doch genau der Schritt, den man auch gehen kann, zu sagen, man fährt da zweigleisig, dann ist natürlich die Frage, wie offen ist man da mit seinem Arbeitgeber im Gespräch, dass man sagt, ich würde jetzt auf Teilzeit gehen, ich möchte mich parallel selbstständig machen und kann da noch ein bisschen Erfahrungswerte abgreifen. War das bei dir auch so? Warst du da sehr offen mit deinem Chef und war klar, dass da irgendwann für dich der Exit vor der Tür steht mit, okay, ich traue mich jetzt, ich gehe ganz?
Also offen kommuniziert. Ich glaube, das ist auch verpflichtend, dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn man noch ein Nebengewerbe hat. Also von daher habe ich das gemacht. Auf dieser Mitteilung standen natürlich ein paar weniger Stunden, als ich in Wirklichkeit geleistet habe. Weil ansonsten gibt es da vom Arbeitsschutzgesetz und der maximalen Stundenanzahl irgendwann Problemchen.
Ja.
Und da ich Vollzeit angestellt war, jo, schreibt mal halt was rein. Wie viel man arbeitet, wird ja dann doch nicht so kontrolliert, aber wichtig ist, dass die Hauptarbeit einfach nicht darunter leidet. Ich glaube, das ist erstmal, sollte ja der Fokus sein, das parallel laufen zu lassen und ein gewisses Sicherheits- oder einen gewissen Sicherheitsfaktor mitzunehmen. Definitiv kann man so machen. Ich glaube, auch da ist die recht politische Antwort, es kommt drauf an, eher die richtige. Was natürlich immer der Best Case ist, wenn du irgendwo in einem Unternehmen angestellt bist und innerhalb des Unternehmens oder aus dem Unternehmen heraus vielleicht irgendwas gründest, mit einem Gründer zusammen. Auch diese Konstellation kann es ja geben in Form von, ich arbeite bei einer Marketingagentur und man macht was gemeinsam und man entwickelt aus dem Unternehmen heraus irgendwie eine Tochtergesellschaft oder wie auch immer das dann strukturiert sein mag. Für mich war damals aber trotzdem schon sehr klar, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo ich dann den Schlussstrich ziehe. Der kam ja dann auch, ich meine Ende 2021 oder 2022.
Und dann habt ihr euch ganz klassisch geeinigt, vermutlich über einen Aufhebungsvertrag und dann wahrscheinlich einem doch noch freundlichen Händedruck und alles gut.
Genau. Gab einen Aufhebungsvertrag. Meine Leistung hat dann doch ein wenig darunter gelitten durch die Doppelbelastung einfach. Und dann gab es ein klärendes Gespräch. Auch mein Chef hat erkannt, dass ich eher der Typ bin, der sich selbstständig machen wird. Ich habe auch mit ihm und einer meiner besten Chefs, die ich hier hatte, immer offen sprechen können. Das war der ganz, ganz große Vorteil. Das kann ich auch immer nur jedem empfehlen, da sehr, sehr offen mit umzugehen. Und dann war das, wir sind da nicht böse auseinandergegangen. Man schreibt sich heute immer noch mal flüchtig, wenn man sich mal hört oder sieht. Aber der Schritt war dann unumgänglich. Und ab einem gewissen Punkt, und wenn auch was irgendwie wächst, dann braucht es mehr Zeit. Wir hatten natürlich, dadurch, dass wir in der Eventbranche als Eventportal unterwegs sind, waren und sind, hatten wir durch Corona jetzt nicht so den Ansturm, sondern hatten selbst sehr, sehr viel Zeit gehabt und die luxuriöse Situation, noch angestellt zu sein. Ein Glück sind wir nicht vorher irgendwie die 100% Vollgas auf Selbstständigkeit gegangen, weil Ende 2019 dann gegründet offiziell und Anfang 2020 war ja dann, Februar 2020 kam die Corona-Thematik. Da hatten wir einfach Glück und hatten demnach oder konnten uns die Zeit selbst einteilen, wie lange wir brauchen, bis das ganze Konstrukt, bis das ganze Eventportal technisch steht. Aber dann, als Corona dann so ein bisschen abgeflacht ist und die Vertriebsgespräche mehr wurden, die Anfragen mehr wurden, das operative Geschäft mehr wurde, die Ideen mehr wurden, war dann einfach irgendwann genau dieser Punkt gekommen, wo man sagt, okay,
jetzt mag ich's.
Jetzt kann ich es mir auch finanziell ein bisschen leisten.
Ja.
Ich habe noch das erste Jahr kein Geschäftsführergehalt bezogen, sondern vom Ersparten gelebt. Auch das gehört dazu.
Das ist sehr typisch. Ja, das hört man ganz oft bei Gründern, dass die sagen, nee, jetzt muss ich das Ganze erstmal zum Laufen bringen. Hast du da einen Tipp speziell für jemanden, der einen ähnlichen Weg vor sich hat, wie viel Puffer man vorher einplanen sollte oder wie vorsichtig man da rangehen sollte oder wie viel Zeit muss man sich geben? Also was sind da so deine harten Tipps für Leute, die das vorhaben?
Ich lebe halt relativ günstig. Ich zahle jetzt nicht so viel für meine Wohnung. Ich habe keine Kinder. Das Auto war damals abbezahlt. Das heißt, meine Fixkosten waren echt gering. Und um harte Zahlen zu nennen, ich glaube, irgendwie mit 1.500 € im Monat bin ich wirklich über ein Jahr lang gut ausgekommen. Und da waren noch irgendwie ein paar Sparpläne mit drin. Also ich habe jetzt das Sparen nicht komplett aufgehört. Man muss halt einfach immer gucken, ne? Also wenn du verheiratet bist, die Frau vielleicht Vollzeit arbeitet oder der Mann vielleicht Vollzeit arbeitet, kann man sich's eher leisten, je nachdem, wie viel dann der Partner auch verdient. Hat man 1, 2, 3, 5 Kinder, hat man ein Haus abzubezahlen und.
Ja, da wird's dann oft schon schwieriger.
So eine fixe Zahl da zu nennen, ist immer schwierig. Trotzdem sollte man sich Deadlines setzen, was auch den Erfolg eines Produkts beziehungsweise einer Idee angeht, weil auch da, man liebt dann etwas oder man liebt das, was man tut. Man geht da jeden Schritt, den man gehen möchte, aber auch dann, und habe ich mir mittlerweile auch gesetzt, wenn man gewisse Ziele nicht erreicht, muss man sich dann auch von der Idee lösen können.
Ja, also Ratio wieder dazu schalten. Also klar, man geht emotional an irgend so ein, das ist ja oft jeder sagt, der gegründet hat oder der sich selbstständig gemacht hat. Das ist ja erstmal so, das ist mein Baby, sagen viele, ne? Und irgendwann, natürlich geht man maximal emotional ran. Man hat tolle Ideen. Man hat natürlich das Gefühl, das ist genau das, was der Markt jetzt gebraucht hat. Aber das ist wahrscheinlich genau der Punkt, an dem man irgendwann wieder die Ratio dazu schalten muss, sagen muss, okay, also wenn es bis dahin nicht gelaufen ist, dann kriegen wir es nicht etabliert.
Genau. Oder sucht sich, und es hat ja bei uns dann auch gut funktioniert, einfach noch ein anderes Standbein, was vielleicht dann die eigentliche Idee, wenn es jetzt wirklich eine richtige Geschäftsidee ist, wo auch Investitionsvolumen reinfließen muss, man sucht sich noch irgendwas, womit man zeitnaher auch irgendwie das Geld verdienen kann. In meinem Fall war es ja dann die ganze Marketing, Website und Google Ads Thematik. Das hatte sich dann einfach so ein bisschen rumgesprochen, dass der Marcel das ja irgendwie ganz gut kann. Mittlerweile ist es ein großes Standbein unseres Unternehmens und finanziert gerade wirklich die Idee, ein großes Eventportal deutschlandweit auf die Beine zu stellen. Und am Ende hat nicht die Geschäftsidee dafür gesorgt, dass ich mir ein Geschäftsführergehalt ausbezahlen konnte, sondern das, was irgendwie entstanden ist, weil es entstanden ist, auch so ein bisschen aus der Not geboren, dass man Aufträge angenommen hat. Okay, man macht mal. Aber mittlerweile, wie gesagt, es ist unumgänglich, dass wir diese Einnahmen haben und generieren. Und es macht auch super Spaß, mit anderen Kunden zu arbeiten. Das erweitert einfach nochmal auch so ein bisschen sein Horizont.
Das heißt, da hast du dir dann eigentlich so diesen weiteren Baustein dazu geholt, wo du jetzt sagst, okay, du hast dir so dein aktuelles Berufsbild wirklich so selbst zusammengebastelt und kreiert. Dann kam der große Baustein Marketing dazu. Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen umrissen. Das war so ein bisschen aus der Situation heraus, dass du ein Händchen dafür hattest, du selber Spaß dran hattest und dann auch von Kunden gefragt wurdest, das können sie ja ganz gut und da bräuchte ich vielleicht auch mal irgendwie den einen oder anderen Tipp. Und da können wir auch direkt reinkrätschen und sagen, daher kennen wir uns ja auch.
So schaut es aus.
Denn du hast mir auch geholfen bei dem Thema, hallo, ich bräuchte eine Webseite, ich bräuchte ein Logo für meinen Podcast und tada, Marcel kann da helfen. Kann ich sehr empfehlen. Und ich habe dann ja auch erst erfahren, dass du das alles erstmal so Stück für Stück dir selbst drauf geschafft hast und ausgehend von deinem Event-Booking-Portal zusätzlich einfach noch da ein weiteres Standbein aufgebaut. Und da kommen wir auch zu diesem schönen Thema, das machen, was man gerne tut. Das heißt, du bist dann voll in das Thema Marketing abgetaucht. Du hast dir angeguckt, okay, wie muss so eine Website aussehen, dass sie gefunden wird. Dann dieses ganze Thema Stichwort finden, suchen, welche Schlagwörter brauche ich da drin. Also ich weiß, wir sind da ja, ich wollte eine schöne Website und du hast gesagt, ja, Moment mal, da müssen noch bestimmte Sachen drinstehen. Also da bist du ja nochmal ganz anders rangegangen, dir dieses eigene Feld nochmal für dich neu zu erschließen.
Also es ist halt, oder wie kam ich da so ein bisschen hin? Wenn man gründet, ich war und werde wahrscheinlich nie der Vertriebler sein. Das heißt, ich habe mir mit meinem neuen Geschäftspartner, dem Flo, der kümmert sich hauptsächlich um den Bereich Vertrieb und ich habe mich dann halt exzessiv mit dem Thema Marketing auseinandergesetzt. Anfänglich nahezu jeden Kanal mal ausprobiert, den es irgendwie so gibt. Egal, ob das 25 TikTok-Videos sind, die man hochgeladen hat, 17 LinkedIn-Posts, die man gemacht hat. Leute angeschrieben, E-Mail-Marketing, bei Pinterest haben wir Sachen drin rumfliegen, Instagram und so weiter und so fort. Alles mal ausprobiert, womit man Reichweite günstig am Ende generieren kann, solange man das Ganze selbst macht. Und dann natürlich auch diesen großen Faktor Google irgendwie mit dazu genommen oder Suchmaschinen generell, was sich ja dann häufig auf Google erstmal bezieht, mittlerweile KI-Suchmaschinen oder KI-Systeme, was alles so kommt. Und da auch so ein bisschen eine Faszination für gefunden. Es ist zwar viel Arbeit, sich organischen Traffic irgendwie auf die Seite zu ziehen. Wenn man das kann, nur meine Empfehlung, macht's. Setzt euch mit den Themen auseinander. Es ist ein langer Prozess, es ist ein stetiger Prozess. Ich befasse mich heutzutage noch mit einem Kollegen zusammen, der mich da unterstützt. Aber diese Faszination, Menschen auf eine Seite zu ziehen, sie von einem Produkt und unabhängig davon, ob das jetzt unser Eventportal ist oder Kundenprojekte sind, die Faszination dafür, Kunden auf eine Webseite zu ziehen, sie dann auch mit den richtigen Wörtern zu überzeugen, mit einem guten Produkt zu überzeugen, mit den Farben, dem Design, der Aufmachung, mit interaktiven Tools, was auch immer es sein mag, und dann zu einer Interaktion zu führen, unabhängig jetzt davon, ob das die Anfrage, die DJ-Anfrage ist, die an uns gesendet wird, die Hochzeitslocation-Anfrage, oder ob es für Kunden wie beispielsweise Coaches oder den ASB Hausnotruf-Anfragen sind, oder für die Coaches eben Erstgespräche, Kontaktaufnahmen und Interessenten zu generieren. Diese Faszination, die habe ich immer noch, und die ist ja mittlerweile ein großer Teil des Unternehmens geworden. Es ist halt auch immer wieder schön zu sehen, ähnlich wie es dann auch bei dir gewesen ist. Häufig reicht mir, weil ich ja auch nicht so der Theoretiker bin, ein kleines Intro aus. Man macht ein kurzes Erstgespräch, vielleicht noch ein zweites, und dann baue ich einfach erstmal in einem ganz pragmatischen Ansatz eine 80%-Lösung hin, die meistens schon sehr, sehr nah an dem finalen Ergebnis ist. Und dann das Leuchten in den Augen der Kunden zu sehen, wenn das, was man sich immer vorgestellt hat, wie was auszusehen hat, und ich kriege das ganz gut übertragen, genauso aussieht, wie ich es mir vorstelle, und übertrifft, ist immer sehr, sehr angenehm mit zu erleben. Ja.
Ja, du hast da ein gutes Händchen, tatsächlich. Also was für mich so ein ganz krasses Beispiel war, ich habe, glaube ich, 2 Wochenenden hintereinander versucht, mir irgendwie ein Logo zusammenzubasteln, und habe das Gefühl, ich kriege da nicht so einen bestimmten Look hin. Ich hatte zu viel oder zu wenig und es passte irgendwie nicht und die Farben passten nicht zum Bild und die Schrift nicht. Und wir haben, glaube ich, wir hatten einen Termin von 1,5 Stunden und innerhalb von der ersten Viertelstunde war das Logo fertig. Weil du meinst, ja, nee, mach doch mal so und guck mal, wir könnten doch das, und hast da so da was reingeschoben und da noch was drüber gelegt und komm, wir übernehmen das davon und das sieht gut aus und nee, das passt nicht zu dir, wir nehmen das Bild. Und ich habe da nur gestaunt. Also ja, das ist eine Gabe. Ne? Das ist ja eigentlich auch fernab davon, was du studiert hast. Ne? Also ich glaube, manche Dinge muss man einfach können. Und das ist Glück, weil man auch erkennt, wo eine Gabe liegt. Und bei dir ist es ja auch so ganz groß die Überschrift Kreativität. Also man kann ja viel zusammenfassen bei dir, wo du irgendwann auch so gemerkt hast. Und das ist ja auch so dieses Thema, ich fange einen Beruf an, ich fange einen Berufsweg an und ich weiß ja noch gar nicht, wo es hinführt. Und bei dir kam dann ganz viel zusammen. Nicht nur Selbstständigkeit, Freiheitsliebe, ich will mich selber organisieren, sondern alles, was so rund um Kreativität und Reichweite passt.
Also generell die Kreativität auszuleben und damit auch die Freiheit zu haben, die Kreativität auszuleben oder die Freiheit zu haben, jeden Tag jetzt das zu machen, worauf man gerade mal Lust hat. Und es bezieht sich jetzt erstmal nicht nur auf das Privatleben, sondern meine ich gerade viel eher im unternehmerischen Sinne. Wenn ich halt heute keinen kreativen Moment habe, dann muss ich heute auch keinen kreativen Moment haben. Dann mache ich halt irgendwie eine stupide Arbeit.
Buchhaltung.
Das zum Glück durfte ich abgeben und muss es nicht machen. Das ist so ein Thema, das geht noch nicht so an mich, aber dann beantwortet man halt mal ein paar E-Mails, dann macht man vielleicht doch den einen oder anderen Anruf, legt mal seine Partnerschaften und quatscht einfach mit Menschen, weil sich jetzt aufzuzwingen, oh Gott, heute muss die nächste Headline her, heute muss der nächste Text geschrieben werden, heute brauche ich ein neues Design. Das kenne ich einfach zu gut, dann sitzt du da, das ist ähnlich wie die Schreibblockade, die Redeblockade, was auch immer sein mag. Und sobald ich das Gefühl habe, so eine Blockade ist da, dann lasse ich die Aufgabe halt bis morgen, übermorgen oder wann auch immer liegen und mache was anderes. Und diese Freiheit zu haben, sich dann in den jeweiligen Themen aber auch maximal kreativ auszuleben, das hat man sich über die Jahre hinweg gearbeitet, dass man sich das mehr oder weniger leisten kann, sich die Themen rauszusuchen und dann aber auch immer gerne auch im Team maximal kreative Ideen zu überlegen und diese Ideen dann aber auch mit einer klassischen 80-20-Regelung umzusetzen und nicht das letzte Prozentpünktchen rauszuholen, sondern einfach zu sagen, yo, heute Idee, morgen Plan gemacht, übermorgen umgesetzt und in 3 Tagen fangen wir irgendwie mit einem bestenfalls zahlengetriebenen Tracking an, dass man sieht, ob das Früchte trägt oder nicht. Das ist schon sehr, sehr erfüllend für mich.
Ja, und dann bist du ja auch noch so ein bisschen auch als Marketing-Coach, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, wie kann ich das formulieren? Unterwegs, weil wir hatten uns ja da bei diesem Workshop im Logo-Institut in Offenbach kennengelernt. Und da ging's ja, hast du ja nicht gesessen nach dem Motto, hey, wer will, ich mache euch eine Website. Sondern du hast ja schon auch mit dem Christoph Vogel damals zusammen auch so den Leuten generell an die Hand gegeben, dass man beim Marketing vor allen Dingen schauen muss, mit was willst du rausgehen? Ne? Also wie willst du nach außen wahrgenommen werden? Was ist dein persönliches Brand? Und ja, das hast du dir ja auch einfach nur so zusammengesucht als Interessensgebiet. Da hast du ja eigentlich nichts zusätzlich, ich sag mal, an Ausbildungsschiene gehabt.
Theoretische Ausbildung dahingehend oder irgendwo Zertifizierung überhaupt nicht. Das ist dann alles irgendwie über Learning by Doing extremst viel. Dann halt zig hunderte von Stunden Podcast gehört. Dann natürlich auch mal Sachen gelesen und dann einfach gemacht und geschaut, was funktioniert und was funktioniert nicht. Leider, in Anführungszeichen leider, dann muss man wieder kreativ sein, gibt's nicht diese eine Schablone, die man über jegliches Unternehmen, über jeglichen Selbstständigen, über jegliche Marketingidee drüber stülpen kann, sondern es sind die maximal individuellen, persönlichen Themen, die man ausarbeiten muss. Und als Marketing-Coach würde ich mich wahrscheinlich eher weniger bezeichnen. Wir hatten damals zwar, es ging so ein bisschen in die Richtung, Menschen mitzugeben, was wichtig ist und was nicht. Aber eigentlich alle Kunden, die wir betreuen, bekommen es in dieser Intensität und vor allem in der heutigen Zeit, wo dann doch KI-Systeme, die relativ schnell irgendwelche Webseiten um die Ohren hauen können oder ChatGPT, die den nächsten LinkedIn-Post schreibt, um sich davon ein bisschen abzugrenzen, brauchst einfach mehr als nur so ein Prompt oder mehr als einen kurzen Prompt für bau mir mal eine Webseite. Mhm. Da muss man tiefer einsteigen und entweder hat jemand Interesse daran, sich exzessiv mit so einem Thema auseinanderzusetzen oder man gibt es lieber ab. Und häufig geben es dann die Menschen lieber ab und holen sich da jemand an die Seite, der gemeinsam natürlich immer als Sparringspartner sowas mit aufzieht.
Ja, also das ist auch was ich bei jeder Gelegenheit sage, dass ich das nur empfehlen kann, dass man, egal was man für eine neue Idee hat oder was man machen will, dass man sich einfach Dienstleister dazu holt, deren Steckenpferd es ist, genau das zu tun. Also ich weiß, ich hatte in irgendeinem Gespräch auch mal das Thema, ja, und dann will ich mich selbstständig machen und ich weiß, was ich gut kann, aber ich muss ja, genau, Marketing, ich muss ja Buchhaltung, ich muss ja Website, ich muss ja, LinkedIn-Posts schreiben. Und da kann man sagen, ja, nee, muss man nicht alles selber machen. Also ideal ist es ja, wenn man sich auf das konzentriert, mit was man raus möchte, also was man eigentlich kann. Und für alles andere kann man sich Hilfe holen. Und das kann ich auch einfach nur empfehlen. Das war für mich auch einfach so ein Boost an Erkenntnis, die das alles nach vorne katapultiert, wenn man sich für wesentliche Dinge, die auch wichtig sind, passende Dienstleister dazu holt.
Man muss sich natürlich es auch leisten können, Hilfe oder sich Unterstützung zu holen. Wir konnten uns das rein finanziell damals nicht leisten, deswegen habe ich mir halt alles selbst beigebracht. Und da muss man, glaube ich, die richtigen, also vor allem anfänglich die richtigen Schritte gehen, um möglichst schnell auch den ersten Euro zu verdienen und dann den ersten Euro zu reinvestieren. Also Hilfe muss man sich immer leisten können.
Stimmt, natürlich, ja.
Oder man macht es eben selbst.
Jetzt hast du KI noch als Stichwort gesagt. Das ist was ich so im Vorgespräch war klar, okay, das ist so der dritte Baustein, finde ich so bei dir. Weil ich habe mit KI ganz spät angefangen. Ich dachte so, was, wie, ChatGPT kann mir irgendwelche Texte schreiben? Und hast du schon gesagt, was, das ist total krass und da gibt es total viele Möglichkeiten und da gibt es ganz, ganz viel. Also ich hole da jetzt ein bisschen auf, ne, weil ich ja auch bei uns an der Hochschule das Thema jetzt habe, eher darum, okay, wie erkennt man es und was muss man den Studierenden sagen, was sie dürfen und was nicht. Also ich bin selbst mittlerweile auch total fasziniert von KI, aber auch da hast du ja eigentlich so einen weiteren Baustein dazu geholt, dass du sagst, das ist das aktuell zeitgemäße Arbeiten, das ist das, was man nutzen kann und hast dich auch in dieses Thema total reingewühlt.
Thema KI bietet natürlich Möglichkeiten, in vielerlei Hinsicht sich intensiv bietet die Möglichkeit, Zeit in andere Themen zu investieren. Sei es jetzt eine geschriebene E-Mail, die man über ChatGPT, Perplexity, Gemini, wie es alles heißt, sich schreiben lässt, oder man integriert wirklich KI in das Unternehmen, in Unternehmensprozesse rein, was wesentlich schwieriger ist, als einfach nur eine KI mal zu nutzen und irgendwie richtig zu prompten. Auch das ist natürlich wichtig, die richtigen Prompts da irgendwie in die in die KI reinzugeben. Das bekommt man mittlerweile aber, glaube ich, auch sehr gut hin. Nächste Herausforderung wird dann eben sein, diese KI in Unternehmensprozesse, und da sind wir wieder bei Lean Management und bei Prozessoptimierung zu integrieren. Das ist aktuell einfach noch super, super teuer, dass man hier wirklich über strengstens Empfehlung schaut, was wirklich notwendig ist zu optimieren. Also spart man sich am Ende 2 Minuten am Tag, lohnt sich nicht dafür, einen Tausender im Monat auszugeben. Da einfach gucken,
wie die Relation so ist.
Wie ist die Relation, genau. Und ja, nicht was durch KI ersetzen wollen, wirklich zwanghaft, nur weil man jetzt KI verwenden will. Man hat selbst viel Zeit, man hat wirklich selbst sehr, sehr viel Zeit, Dinge zu machen, und bis das ganze Bürokratische oder bis Prozesse einen so überholen, dass man sie selbst nicht mehr leisten kann, der Weg ist eben weiter. Und dann, wenn es mal so weit ist, entweder gibt es natürlich auch hier Faktor, ich hole mir Personal anstatt einer KI. Das ist auch so ein bisschen die Entscheidung, die man, glaube ich, heutzutage echt trifft. Will ich ein KI-System mir bauen lassen oder will ich lieber einen Menschen um mich rum haben? Diese Entscheidung darf jeder selbst treffen. Aber an sich ist natürlich ein riesen, riesen Feld. Und ganz, ganz wichtig ist immer, wie kann ich es auch in meiner Marketingtätigkeit, wie kannst du dich in deiner Sprechertätigkeit auch zukünftig von einer KI unterscheiden?
Riesenthema.
Es wird immer mehr Einheitsbrei, weil KI natürlich auch irgendwie aus Bestehendem lernt, was da irgendwo im Internet rumschwirrt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, Persönlichkeit in die Themen reinzubringen, egal ob das jetzt hier ein Podcast zwischen uns beiden ist, ob das ein Blogbeitrag ist, ob das Texte sind, was auch immer. Eigene Erfahrungen reinfließen lassen, persönliche Dinge, die man erlebt hat, weil das kann keine KI wissen.
Ja, ich glaube auch. Also das wird in Zukunft tatsächlich ein Thema sein, wie grenzen wir uns als Mensch von KI ab, einfach durch Menschsein. Und egal in welchem Feld, ob das jetzt unter Sprechern ist und geklaute Stimmen, mit denen KIs gefüttert wird und per Knopfdruck ganze Texte gelesen werden, oder eben an der Hochschule das Thema, was darf man zulassen, was nicht. Also ich glaube, wir kommen nicht drum herum, zu lernen, mit KI zu arbeiten. Ne? Mein Beispiel ist immer, dass wir mittlerweile in Word schreiben mit einer Rechtschreibkorrektur, ist selbstverständlich. Meine Oma, die hat noch mit Schreibmaschine schreiben müssen. Also manche Entwicklung, oder Tippex-Korrekturband, ne? Manche Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Und
schöne Zeit. Ich habe durchgestrichen übrigens. Ich habe Tippex gehasst.
Ja. Ja, wirklich, hat so gebröckelt. Ja, aber da denkt man nicht mehr drüber nach. Und es ist einfach selbstverständlich, dass man natürlich ein Textprogramm hat und dass man auch mit verschiedenen Schriftgrößen arbeitet. Also ja, also Schreibmaschine und Word ist natürlich ein Beispiel, aber da gibt es ja noch viele andere. Man sagt, Entwicklung ist nicht aufzuhalten und man nutzt immer den aktuellen Stand der Technik. Und ich verstehe aber auch diese ganzen moralischen und wie auch immer gearteten Diskussionen um KI, wo muss man eine Grenze setzen? Ja, ich glaube, wir müssen einfach lernen, uns mehr darauf zu besinnen, was den Unterschied ausmacht. Ne? Also wie du es jetzt sagst, ein persönliches Gespräch, eine persönliche Erfahrung oder was auch immer den Unterschied macht, dass es eben nicht per Knopfdruck eine schnelle Lösung ist, sondern eine individuelle, vielleicht auch irgendwas im Zwischenmenschlichen nochmal on top. Also ja, da wird sich noch mal viel tun und da wird man noch mal sich besinnen müssen, was uns als Mensch zum Unterschied ausmacht.
Ich glaube trotzdem, der größte Fehler ist wahrscheinlich sich, also je nachdem, also jetzt gerade im unternehmerischen Kontext, sich komplett davor zu verschließen, weil man sagt, Datenschutz ist ein Thema, ja, weil man sagt, oh Gott, ethisch gesehen, das will ich nicht vertreten. Oder wenn man sagt, da kommen viel zu häufig komische Antworten raus, was ja echt besser geworden ist, aber sich davor zu verschließen, war noch nie gut. Es waren irgendwann mal im Maschinenbau, waren es dann die bösen Automatisierungsmaschinen, die mir den Job wegnehmen. Dann war es die Digitalisierung, die mir vielleicht irgendwie einen Job weggenommen hat. Dann war es allein Canva, was wir mittlerweile über Canva designen können. Ja, ja. Trotzdem gibt es die Grafikdesigner noch, die jetzt halt aber auch mit solchen Systemen arbeiten. Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, einen Schritt weiter zu sein, versuchen, einen Schritt weiter zu sein, die Persönlichkeit reinzubringen, einen extremsten USP zu haben, der mich besonders macht, der mich eben unique macht. Mhm. Und dann einfach mit den Systemen, also sich nicht davor zu verschließen, sondern mit den Systemen zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Und ja, auch gerade im Sprechermarkt, das haben wir ja im Workshop auch erfahren dürfen, dass da zumindest mal eine Ungewissheit bis schon fast schon Angst ist, wird irgendwann die KI Hörbuchsprecher vielleicht Autoren ersetzen, also das ganze Kreative.
Gibt es schon. Ja. Das klingt aber halt furchtbar. Also noch, man muss sagen, klar, das wird sich auch noch entwickeln. Und ob man jetzt kurze Textsequenzen für die Barrierefreiheit auf Websites von der KI sprechen lässt, okay. Aber wenn es ein emotional getragener Text ist, weil jemand irgendwie seine Firmenphilosophie dargestellt haben möchte oder ein ganzes Hörbuch einfach lebendig gesprochen werden soll, dass man ein Kopfkino hat, weil Kopfkino kriegst du nicht mit einer KI. Also die betonen teilweise immer noch schlecht. Und ja, ich verstehe, das wird sich verbessern. Aber momentan ist es definitiv so, dass es einen riesen Unterschied ausmacht und man ganz klar sagen muss, KI kann und wird nicht alles ersetzen.
Ja, also ich sehe es vor allem bei den Texten. Bei der Sprache bin ich auch nicht so tief drin, aber bei den Texten, die Texte sind wirklich gut. Aber auch da kommt es wieder drauf an, wie fütterst du eine KI?
Ja.
Ansonsten kriegst du wieder den klassischen Einheitsbrei. Aber auch danach, sich einen Text nochmal anzuschauen, von mir aus den Text blind online zu stellen, okay, durchlesen würde ich ihn trotzdem. Und dann aber 2 Wochen später wieder mit den Texten hantieren, aufgrund von, ich habe jetzt Daten gesammelt und weiß, beispielsweise im Marketing-Kontext, welcher Website-User liest eine Überschrift, welcher Website-User klickt auf irgendeinen Button, wo irgendwas drinsteht. Und das dann einfach wieder auszuwerten und mit Daten zu hantieren. Und prinzipiell kann man diese Daten dann wieder zu ChatGPT geben und sagen, mach's anders. Aber glaubt das.
Da sind wir wieder beim Prozess, ne? Und bei der Prozessoptimierung. Und
unbedingt.
Ja, das ist ja ein fortwährendes Dranarbeiten.
Ja, und dafür natürlich auch gerne KI zu nutzen, aber immer diesen persönlichen Gedanken mit einfließen zu lassen.
Ja.
Und gerade wenn man KI fragt, optimiere mir mal was, dann irgendwo hat es die KI ja. Wenn du etwas anderes machen willst, als wirklich was ganz anderes, was bisher noch nie da gewesen ist, wird es die KI zumindest mal aktuell dir wahrscheinlich nicht erzeugen können.
Mm.
Und da muss man dann immer abwägen, will ich mal wirklich was ganz, ganz anderes machen? Versuche ich mal ein paar verrückte Dinge? Dann sind wir wieder beim Thema Kreativität. Dann kann man sich mit KI da so ein bisschen hinarbeiten. Aber es wird in der Liste an Ideen, die vielleicht einem gegeben wird, nichts auftauchen, was es so noch nie gab.
Hm.
Und da zählt halt einfach wirklich die eigene Meinung, das eigene Gedankengut, was man hat. Und das wird auch nicht aussterben, glaube ich und hoffe ich.
Aber was dazu ja auch total gut passt, und das habe ich ja auch von dir gelernt, auch wenn das wahrscheinlich auch an anderer Stelle bekannt ist. Ich habe es zum ersten Mal von dir gehört, das Thema mit den 80%. weil ich ja auch so ein bisschen das Problem hatte, ja, es klingt immer so doof, man sagt, man ist perfektionistisch, aber ich dachte immer so, nee, also bevor das nicht alles so richtig perfekt ist, gehe ich nicht raus oder nee, ich bin noch nicht so weit. Und also dieses harte Learning zu hören, hey, wenn du von deinem hochgesteckten Ziel jetzt bei 80 bist, ist es vollkommen in Ordnung, mit 80% rauszugehen und sich dann weiterzuentwickeln. Und das hast du uns auch wirklich total gut verinnerlicht und dargestellt. Und das habe ich auch seitdem nicht mehr vergessen. Egal, um was es geht, denke ich, okay, wir sind auf jeden Fall bei 80, das darf raus und es darf noch weitere Verbesserungen geben. Und das ist ja dann, also passt ja jetzt für mich zusammen, wenn ich das jetzt so direkt auch von dir höre, zu deinem, wie du immer sagst, du bist so ein Prozessoptimierungs-Nerd, das ist ja das. Okay, wir gehen erstmal raus, wir machen was, wir haben was und dann ist die Arbeit auch noch nicht vorbei, es geht weiter.
Ja, weil vor allem deine 100%-Lösung ist vielleicht für den Nächsten nur eine 60%-Lösung. Und deine 60%, 70, 80%-Lösung ist für den Nächsten vielleicht genau die 100%-Lösung. Somit, gerade wenn man nicht nur 2 Menschen erreicht, sondern 200, 2000, 20.000, dann wirst du eh nie alle oder für alle die 100%-Lösung darstellen können.
Mhm.
Und gerade die letzten Prozentpunkte, das dauert so viel Zeit, um diese 100% vielleicht oder 95, 90% überhaupt zu erreichen, Und das steht meistens nicht im Verhältnis zu dem, was dann am Benefit rauskommt. Deswegen klassisches Pareto-Prinzip 80-20 entwickelt die Lösung. Und auch ich bin eigentlich ein Perfektionist, passt nicht so ganz zusammen, aber ich liebe es, perfekte 80% Lösungen zu erzeugen.
Das ist gut. Perfekte 80%.
Um damit rauszugehen, ja, und dann draus zu lernen, mhm, Feedback einzuholen von den verschiedensten Zielgruppen. Ich frage ganz gern meine Eltern, ich frage aber auch ganz gern meine Oma, die nicht mal ein Smartphone besitzt. Tipp hier gerade mal rum und guck mal, was passiert, wenn sie das hinbekommt.
Das ist ja eine tolle Idee. Sie hat einen unverfälschten,
ja, also wirklich, Blick drauf. Also gar nichts Digitales, ja, also halt Fernseher und Telefon, aber auch Telefon nur mit Tasten und nicht mit, nicht mit, na, Touchscreen. Und wenn sie das an meinem Handy hinbekommen, weiß ich, der Prozess ist so einfach, dass wird uns keine Probleme bereiten.
Das ist ja eine tolle Benchmark. Ja. Die Oma muss es hinkriegen. Erst dann kann es raus.
Dann darf es raus, dann wird es jeder verstehen.
Sehr schön.
Und ja.
Das gefällt mir. Und das ist genau das, das rundet es auch wunderbar ab. Du hast für dich alles gefunden, wie du so dein Jobprofil dir kreiert hast mit: Das liebst du, das machst du, es hat sich alles zusammengefügt. Und das finde ich als Werdegang auch mal schön. Nicht dieses, erst habe ich A gemacht und dann kam irgendwie plötzlich die Idee, ich möchte lieber B machen, sondern bei dir war es wirklich so ein Weg, der sich ergeben hat und es kamen immer Teile dazu. Und jetzt bist du so bei deinem perfekt abgerundeten Bild, ja, was so dein persönliches Jobprofil ist. Und es wird ja, wenn man jetzt weiß, du bist ein Prozess- und Optimierungsnerd, es wird ja weitergehen. Wer weiß, was du denn als nächstes noch dazu holst. Aber bis dahin bist du happy mit deinem Eventbooking und Marketing und über alles liegt KI.
Unbedingt. Es steht auch, ich habe gerade mal geguckt, es steht auch in meinem LinkedIn-Profil, da steht jetzt Event-Revolutionär.
Oh ja.
Wenn ich eine andere Idee hätte, würde halt irgendein anderes Wort davor stehen. Also kreativer, revolutionär, und am Ende steht vernetzen, planen, begeistern, umsetzen, und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Da habe ich auch ein paar Gedanken gemacht.
Das fasst super zusammen.
Auch das kam von KI, glaube ich, aber ich habe sie gut gefüttert mit meinen eigenen Ideen.
Ja, nee, perfekt. Wirklich, wirklich gut. Vielen lieben Dank, dass du die Geschichte erzählt hast. Und ich hoffe ja jedes Mal, dass jede einzelne Geschichte mindestens einen erreicht, der das hört und sagt, ja, cool. Das ist genau das, was ich hören wollte. Das ist genau das letzte bisschen an Mut und Inspiration, was ich gebraucht habe, um jetzt doch auch einen anderen Weg einzuschlagen oder mir doch noch irgendwie ein anderes Stück Puzzleteil drauf zu schaffen. Und ja, vielen Dank.
Dann über dich darf da gerne Kontakt hergestellt werden. Ja. Ich liebe es, Ideen zu hören. Ich liebe es, Tipps zu geben. Ich hätte mir, als ich damals angefangen habe, echt jemanden gewünscht, den man einfach mal fragen kann zu irgendwelchen Themen. Ja. Da bin ich immer offen für eben vernetzen, kostenlose Tipps zu geben, jemanden sich eine Stunde zusammenzusetzen, Ideen auszuarbeiten, bin ich immer sehr, 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 sehr gerne für zu haben.
Kann ich nur unterstreichen, du bist ein sehr guter Brainstorming-Partner und ja, wir verlinken dich auf jeden Fall in den Shownotes und jeder, also auch mit deinem LinkedIn-Profil und mit eurer Eventbooking-Seite, dann kann jeder dich finden und kontaktieren und mit Fragen bombardieren. Aber vorher, gerne, lieber Marcel, habe ich am Ende immer eine Überraschungsfrage. Die Frage lautet, was sind deine 5? 5 ist meine Lieblingszahl und deshalb möchte ich von meinen Gästen immer wissen, ganz spontan, was sind 5 Dinge, die du unbedingt brauchst, um du zu sein? Was brauchst du täglich oder zumindest regelmäßig? Was sind deine 5?
Ganz neu entdecktes Fahrradfahren.
Mhm.
Ganz zwingend mein Laptop und meine Zahlen, das sehe ich mal so als 1.
Mhm.
Raum für Kreativität.
Schön.
Auszeiten, wenn ich sie brauche.
Sehr gut.
Wir sind bei 4,
ja,
oder?
Ja, wir sind bei 4.
Und Familie, Freunde, Menschen, Partner, Kollegen um mich, Menschen um mich herum, die mir einen Rat geben können.
Sehr, sehr gut. Oh, das ist toll. Das ist eine Handvoll an Dinge, die man braucht, oder Menschen. Ja, sehr, sehr gut. Dann vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit und ich bin gespannt, was du an Kontakten und Anfragen bekommst. Ich sitze wieder im Dunkeln. Das muss ich unbedingt lösen. Gut, das müssen wir hinterher rausschneiden.
Ich finde übrigens, wir sollten es drin lassen. Ich finde es mega charmant. Aber gut.
Das ist total lustig. Aber guck dir, ich sitze hier wirklich im Dunkeln.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.